Du Fuchs?
Dann mache ich einfach weiter mit meinem Thema, was ich vorbereitet habe, ja? Genau, ich habe euch mitgebracht, gendersensible Medizin in der Anästhesie. Und zwar ist es ja so, dass in den letzten Jahren dieser Begriff gendersensible Medizin sich immer mehr präsent gezeigt hat. Unter anderem die KardiologInnen sind da sehr weit auf dem Vormarsch. Es gibt tatsächlich in Frankfurt schon die erste Ambulanz für genderspezifische kardiovaskuläre Erkrankungen unter Leitung von Professor Seeger. Und ich habe mir gedacht, ich gucke mir mal an, was es für die Anästhesie da schon gibt. Und erstmal muss man sagen, dass es weltweit 49,7% Frauen gibt. Und zwar nur, weil Indien und China mehr Männer haben. Wenn man die beiden Länder rausrechnen würde, gäbe es mehr Frauen auf der Welt. Genau, fand ich mal ganz spannend. Also es betrifft ungefähr die Hälfte der Menschheit, dieses Thema. Und man muss einmal unterscheiden zwischen Sex und Gender. Zumindest wird im Englischen unterschieden. Sex bezieht sich auf biologische Faktoren oder auf hormonelle Faktoren und chromosomale Faktoren, und Gender ist eher so soziales Verhalten, Erwartungen an einen, die mit diesem Geschlecht einhergehen.
Eine schöne Unterscheidung, die wir im Deutschen nicht haben. Ne?
Nicht so richtig, nein.
Genauso wie, ist das noch so, Heaven und Sky?
Hm.
Also,
wo es ja. Ja.
Dafür haben die kein Wort für Feierabend.
Ja. Wir haben kein Wort für nackt auf dem Sofa Bier trinken. Nee, in Unterwäsche auf dem Sofa.
Was? Warte, wie sind wir jetzt da gelandet?
Es gibt ein finnisches Wort, ich muss es googeln. Warte.
In Unterwäsche auf dem Sofa.
Und ich spreche es bestimmt falsch auf. Kalsari Kennet.
Ah,
heißt
ja.
In Unterwäsche trinken.
Ah ja.
Und es gibt ein japanisches Wort. Jetzt wird's Problem, weil es ein Genderbeitrag ist, aber das heißt Bakushan, und das beschreibt eine Frau, die von hinten gut aussieht, von vorne nicht.
Okay. Ich merke, dieser Beitrag ist sehr wichtig. Oh Gott. Don't shoot the messenger. Genau. Und auf jeden Fall ist es wichtig, diese beiden Begriffe zu unterscheiden. Im Deutschen, wie Torben gerade schon gesagt hat, haben wir da nicht so richtig eine Unterscheidungsmöglichkeit. Deswegen etabliert sich, glaube ich, das Wort Gender auch immer mehr.
Dass man dann quasi Geschlecht sagt und Gender.
Genau. Genau. Es gibt unterschiedliche Erkrankungen aufgrund des Geschlechts, aufgrund von Hormonen oder Chromosomen. Ich denke, das ist uns prinzipiell bewusst, dass Frauen tendenziell manche Erkrankungen häufiger haben, wie zum Beispiel Migräne, Autoimmunerkrankungen und andere eben eher Männer betreffen. Genau. Und es geht ja immer mehr in Richtung individualisierter Therapie in der Medizin. Und man muss aber eigentlich sagen, letztendlich haben wir das Geschlecht bisher sehr vernachlässigt. Also bis Anfang der 90er waren Frauen als Probandinnen in Studien eigentlich gar nicht vorgesehen, aufgrund des Zyklus und dass das alles verkomplizieren würde. Und genau, das ist
immer dieser Zyklus, ja, unverschämt.
Aber selbst heute, wo Frauen schon eigentlich standardisiert auch als Probandinnen genutzt werden für Studien, wird immer noch nicht in den Ergebnissen genderspezifisch differenziert. Und dann bringt es uns ehrlicherweise auch nicht so viel, Frauen da mit einzuschließen, wenn wir da nicht, ja, uns auf Unterschiede uns die angucken. Genau. Das Ganze nennt man Gender Data Gap. Ich denke, der Begriff ist hoffentlich bekannt. Und selbst der Bund hat mitgekriegt, dass das ein Problem ist und hat Förderungen dafür freigemacht. Und zwar für genderspezifische Forschung. Da sind 43 Projekte im letzten Jahr gefördert worden. Und eins davon ist anästhesiespezifisch. Habe ich mal nachgeguckt. Da geht es um postoperatives Schmerzempfinden. Ich hatte für meinen Vortrag nochmal so ein bisschen den Zyklus mitgebracht als Bild. Ist jetzt natürlich etwas schwieriger. Ich versuche das mal kurz zu erklären. Letztendlich, wenn man das grob unterteilen will, geht es um zwei verschiedene Phasen. Die erste Phase im Zyklus, wo sozusagen die Menstruation beginnt, ist die Follikelphase. Da steigt dann so in der Mitte der Follikelphase das Östradiol so ein bisschen an. In der Mitte des Zyklus haben wir dann die Ovulation, und da ist das LH sehr hoch als luteisierendes Hormon. Und in der zweiten Phase, der Lutealphase, also der Gelbkörperphase, da fällt das Östradiol ab und das Progesteron wird vornehmlich interessant. Und das endet natürlich oder beginnt dann wieder mit der Menstruation. Ansonsten denke ich, ist klar, dass Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Bei Frauen ist es so, dass das eine X-Chromosom immer eher schlafend ist, weil nur das eine dann genutzt wird oder vornehmlich abgelesen wird. Prinzipiell muss man auch einmal sagen, dass Frauen natürlich nicht nur einen Zyklus haben, sondern es auch noch eine
Louis. Louis möchte auch was dazu sagen.
Ich glaube auch. Hallo. Ja, genau. Wenn man nämlich noch ein Kind ist, hat man... Ja, genau. Es gibt auch vor der Menstruation eine Phase bei Kindern oder bei noch nicht menstruierenden Jugendlichen. Es gibt theoretisch eine Phase, wo man mit einer Pille den Zyklus eher unterdrückt und natürlich eine Perimenopause und eine Postmenopause. In den Studien, die ich so mitgebracht habe, muss man ehrlicherweise sagen, wird darauf noch gar nicht so richtig eingegangen und die Datenlage dazu ist noch schwieriger als zu der Datenlage bei Frauen mit Zyklus. Ich denke, da würde es sich lohnen, in unserem Alltag das Ganze mehr abzufragen und mehr zu dokumentieren, damit wir in ein paar Jahren vielleicht bessere Daten dazu haben.
Darf ich ganz kurz reingrätschen? Mhm. Das heißt jetzt, wenn du jetzt von Frauen und Männern sprichst, meinst du biologische Frauen und biologische Männer und das heißt, es geht quasi um den Sex und nicht um das Gender. Nur einfach.
Genau, also meistens, meistens schon. Es gibt natürlich häufig dann auch eine, oder man muss eine Gender-Komponente meistens mit diskutieren, da würde ich dann zu kommen, aber ja, leider ist dieser Vortrag oder das, was ich euch erzähle, noch sehr binär, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich nicht mehr unserem aktuellen Denken entspricht, aber das ist aktuell das und auch dazu gibt es schlechte Daten letztendlich.
Voll. Also das war auch gar keine Kritik, sondern ich meine mehr, ich wollte das noch einmal klar dazu sagen, genau. Weil ich denke halt, dass wir ja Forschungen, was alle Teilbereiche davon betrifft, sicherlich brauchen.
Genau.
Und da nun mal, dass das Gender und das biologische Geschlecht übereinstimmen, einfach bei der Mehrheit der Menschen der Fall ist, ist das halt einfach die größte Gruppe, die natürlich von dieser Forschung profitieren kann. Und das soll aber nicht heißen, dass alle anderen Gruppen auch dringend Forschung brauchen.
Auf jeden Fall, genau. Ist tatsächlich, wäre mein nächster Stichpunkt gewesen.
Das habe ich dir vorweggenommen.
Ist doch super, das ist dann hier ein Austausch und nicht so ein monologer Vortrag. Aber genau, wir sind leider, ist es eher binär gehalten, weil die Datenlage dazu noch eher binär ist. Auch wenn ich weiß, dass das eben eigentlich nicht mehr unserem modernen Weltbild, würde ich es nennen, entspricht. Oder unserem Wissensstand vielmehr. Genau, anatomisch, also wir gehen nochmal in die Vorklinik zurück. Anatomisch.
Das ist genau mein Ding.
Kann man sagen, dass Frauen prinzipiell ein kleineres Herz haben und dafür aber eher eine höhere Herzfrequenz und auch ein kleineres Bronchialsystem. Frauen haben einen höheren Körperfettanteil mit ungefähr 5-10%.
Und also 5-10% höher sozusagen.
Genau, als Männer. Und einem geringeren Wasseranteil von ungefähr 15-20%. Und dadurch auch ein geringeres Plasmavolumen. Und tatsächlich zeigt sich auch, dass Frauen eine geringere CO2- und Hypoxietoleranz haben. Das ist schon recht früh festgestellt worden. Und man muss einmal sozusagen sich bedenken, ich glaube, wir haben es ja heute auch schon mehrfach angesprochen, dass Medikamente entweder hydrophil oder lipophil sind. Und das eventuell die Wirkung beeinflusst, natürlich. Also die Dosierungen, die wir so kennen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass da die schon länger bekannt sind, dass die sich eher auf einen hohen männlichen Anteil in den Studien bezieht. Und
Sicherheit.
Genau. Und zum Beispiel Propofol oder Benzodiazepine eher lipophil sind. Und da Frauen einen höheren Fettanteil haben, kann es eben sein, dass wir da Medikamente tendenziell unterdosieren.
Das ist ultra spannend. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber das macht natürlich komplett Sinn, weil bei den adipösen PatientInnen machen wir uns ja darüber auch Gedanken.
Genau. Dadurch, dass Frauen einen geringeren Wasseranteil haben, kann es sein, dass Medikamente wie Opioide und Muskelrelaxantien tendenziell eher zu hoch
dosiert,
das ist das Wort, werden, genau. Und man hat tatsächlich auch herausgefunden, dass es signifikante Unterschiede in dem Cytochrom P450-Enzym gibt und dadurch eine veränderte Stoffwechsellage oder Verstoffwechslung von Medikamenten besteht. Meinen Vortrag habe ich so ein bisschen in Anästhesie und Intensivmedizin und ein bisschen Notfallmedizin und Schmerzmedizin unterteilt, also nach AINS. Als erstes möchte ich euch ein bisschen was zur Awareness erzählen. Da gab es nämlich zum einen ein systematisches Review und eine Meta-Analyse mit 66 Studien in 2023, auch aus Australien. Und die hat gezeigt, dass es mit einer Odds-Ratio von 1,38 Frauen häufiger intraoperative Wachheit mit folgender Erinnerung haben und auch ein signifikant schnelleres Erwachen. Das waren über 100.000 Patientinnen in Asien, Europa, Nordamerika, mehr Frauen als Männer. Und die Narkosen wurden mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Medikamenten gemacht. Also mit sowohl volatilen als auch intravenösen Medikamenten.
Ohne die Studie schlecht reden zu wollen, das Einzige, was wirklich interessant wäre, haben sie Vollnarkose-Sektion ist rausgerechnet, weil die ja meistens ohne Opiat stattfinden. Deswegen per se schon eine höhere Awareness-Quote haben.
Ich gucke gleich nochmal nach, aber ich meine ja, oder zumindest waren das sehr heterogene Operationsverhältnisse, auf jeden Fall.
Aber es ist einfach ein häufiger Eingriff
bei Frauen.
Bei Frauen ist.
Ja, sie haben in elektiv oder elective emergency both oder keine Prozedur unterschieden und nicht specified. Ich glaube, sie haben es nicht explizit rausgerechnet.
Ja, das könnte natürlich da auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Ja. Okay. Genau, also in dieser Meta-Analyse ist nichts explizit zu Sectionis aufgeführt worden, wobei man dann bei 100.000 Patientinnen mit elektiven und notfallmäßigen Eingriffen darin ist unterschieden worden sozusagen. Und eine Studie auf jeden Fall auch ohne Intervention, also so wie ich das verstehe, ohne Operation, nur als Narkose, untersucht wurde.
Alles gut, ist einfach nur spannend, weil das ja schon so ein bisschen verzerren könnte.
Das stimmt. Da sind sie aber tatsächlich auch nicht, ich habe gerade nochmal in die Diskussion geguckt, nicht weiter drauf eingegangen, ehrlicherweise. Genau, es gab aber, um dem nochmal was entgegenzusetzen, trotzdem auch noch ein Jahr später, in 2024, eine Mäusestudie initial. Da sind Mäuse narkotisiert worden und es war eine höhere Induktionsdosis notwendig für Mäuse und, also man hat männliche und weibliche Mäuse untersucht. Und die Awareness haben sie damit gemessen, dass die Mäuse sich sozusagen umgedreht haben. Also die lagen auf dem Rücken. Und wenn sie sich selbstständig auf den Bauch gedreht haben, ist man davon ausgegangen, dass
sie wach sind.
Wach genug waren.
Ich hoffe, unsere Patienten machen das auf dem OP-Tisch nicht.
Ja, genau. Da eine höhere Induktionsdosis für weibliche Mäuse, eine höhere Awareness-Rate, wie gesagt, daran gemessen, dass die sich halt umdrehen und eine schnellere Aufwachphase. Und da ging es um volatile Anästhetika. Genau. Und das Ganze hat ihnen nicht gereicht, also die haben dann noch ganz viel weiter geforscht und haben auch nochmal Männer und Frauen einfach 3 Stunden in Narkose gelegt, ohne eine Operation, einfach mit Isofluran und ein EEG geschrieben. Und auch da, trotz gleicher EEG-Daten bei Männern und Frauen, sind Frauen nach diesen 3 Stunden eben schneller wieder erwacht.
Glaube ich sofort. Ich wollte das gar nicht.
Genau. Und dann haben sie auch noch irgendwie so ein CFOS-Mapping gemacht, da weiß ich nicht so genau, was das ist. Da haben die Gehirnschnitte eingefärbt und sich nochmal angeguckt. Und da, also nach Isofloran-Narkose, und da zeigt sich im Hypothalamus eben Unterschiede auf jeden Fall. Also es ist gut möglich, dass Narkose vielleicht etwas anders wirkt bei Frauen als bei Männern. Aber genau, ich glaube, da sind wir noch gespannt, was die Forschung noch so bringen könnte. Dann habe ich noch was zum Thema PONV mitgebracht, ich denke.
Oh, mein Lieblingsthema.
Ja? Dann bin ich gespannt, was du von dieser Studie hältst. Ich finde sie gut und spannend. Also ich glaube, wir wissen, oder ich hoffe, wir wissen alle, dass ja im Apfelscore auch das Geschlecht Frau als eigener Risikofaktor gewertet wird. Deswegen ist das ja jetzt nicht überraschend.
Kurzer Fun Fact, das war einer der Scores, den ich mir hervorragend merken kann, weil ich nämlich alle diese Kriterien auf mich zutreffen. Das heißt, es ist sehr einfach, sich den zu merken.
Ja, same. Bei mir ist es genauso konnte ich ihn mir merken. Genau, also Kriesel et al. Haben 2020 tatsächlich nur retrospektiv an ihrer eigenen Klinik mal ausgewertet, was der Apfelscore in der Prämed, also in der Ambulanz, im Prämedikationsgespräch so für einen Wert hat. Und der Computer hat während der Narkose tatsächlich auch eine Empfehlung gegeben, wie viel PONV-Prophylaxe gegeben werden soll. Und die Autorinnen haben dann hinterher einfach mal geschaut, wie häufig denn anhand des Apfelscores die richtige Menge an Ponf-Prophylaxe gegeben wurde. Und ich hoffe, es wundert euch nicht, dass wenn PatientInnen untertherapiert waren, waren es zu 94% Frauen und zu 5% Männer.
Ja.
Boah. Ja, okay. Nun ist weibliches Geschlecht ein Risikofaktor.
Genau.
Da muss man so ein bisschen.
Naja, aber Sie haben ja den Apfelscore gemacht, wo das schon als Risikofaktor mit drin ist.
Ja, genau. Ja, okay. Und dann sagt der Apfelscore, du hast 3 Punkte, du brauchst 3 Maßnahmen als Ponf-Prophylaxe. Und dann haben sie geguckt, wie viele haben alle Patienten bekommen. Und Frauen haben signifikant häufiger zu wenig Ponf-Prophylaxe bekommen.
Das finde ich schon richtig krass.
Ich finde es auch krass. Genau, und Frauen haben auch häufiger dann Ponf-Symptome beziehungsweise eine Rescue-Therapie im Aufwachraum gebraucht. Da ist der
Rescue Unterschied. Wäre denn Womex, DAB oder Onda?
Noch ein zusätzliches Medikament oder haben erbrochen. Genau.
Oder Ethanol schnüffeln.
Ja, aber für Ponf ist es, also es ist natürlich gut evaluiert. Für Ponf wäre ich mir gar nicht sicher, ob es da.
Ich käme auf eine Studie drauf an.
Könnte auf die Liste kommen.
Ja. Genau, also die haben sich die Unter- und die Übertherapie angeguckt und Frauen waren weniger übertherapiert und häufiger untertherapiert. Genau. Und haben eben auch häufiger dann Ponf-Symptome gehabt, 30% versus 18% im Aufwachraum. Genau. Das fand ich nochmal krass, weil wir machen den Ponf-Score nicht so richtig, also den Apfelscore, nee. Mm-mm. Wir schreiben immer nur Ponf drauf, also wir schreiben ja noch händisch bei uns. Wir schreiben einfach immer Ponf drauf, wenn Ponf ist und wir kreuzen ja irgendwo Nikotinabusus an, ja oder nein, und wir wissen ja, dass es eine Frau ist, aber genau, wir rechnen den Apfelscore nicht explizit
aus. Wir rechnen den bei uns auf dem Prämedprotokoll, also auch händisch, aber da ist er drauf und sollte ausgefüllt werden. Ab 3 Punkten schreibe ich da auch dick Ponf drauf, also gar nicht so unterschiedlich. Oder wenn Ponf in der Vorgeschichte drin ist. Aber am Ende obliegt es denn ja dem durchführenden Anästhesisten, der durchführenden Anästhesistin.
Genau. Hier in der Studie hat eben der Computer nochmal aktiv sozusagen erinnert. Und das finde ich halt auch krass, ne? Dass obwohl der Computer ja eine Empfehlung ausgesprochen hat, dass das dann scheinbar ja nicht
ernst genommen wurde.
Genau. Genau. Bleiben wir in der Prämedikationsambulanz. Da zeigt sich, dass Frauen häufiger unterdiagnostiziert sind bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Das glaube ich sofort.
Und es gibt eine Studie, die zeigt, dass der Diabetes, also Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, sind bei Frauen ein höherer Risikofaktor für eine Herzinsuffizienz, als das für Männer der Fall ist. Also ich glaube, da ist einfach nochmal das wichtig, das zu bedenken, dass wenn Frauen da vielleicht mit einem Diabetes sitzen, dass man eventuell, auch wenn da noch nichts am Herzen bekannt ist, nochmal ein bisschen genauer guckt, vielleicht nach Ödem, nach Belastbarkeit. Genau. Ansonsten habe ich noch was zum Wärmemanagement mitgebracht, weil bei uns in der Uni viel zum Wärmemanagement geforscht wird in Göttingen. Und
Leitlinie wurde doch auch federführend von der Klinik geschrieben.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Anselm Breuer ist da führend in der Forschung. Genau, für den habe ich diese Studie rausgesucht, weil ich das ja bei uns schon als Frühfortbildung gehalten habe, diesen Vortrag. Letztendlich ist es nicht sonderlich überraschend, aber ich finde es trotzdem nochmal irgendwie wichtig zu wissen. In der Lutealphase, ist die zweite Phase des Zykluses, sind Frauen tendenziell wärmer und auch das hat sich hier in der Studie sozusagen gezeigt. Die haben präoperativ die Temperatur gemessen, intraoperativ und dann im Aufwachraum nochmal die Temperatur gemessen und das Ganze eben mit der Zyklusphase gematcht und sogar auch die Hormone bestimmt. Und letztendlich zeigt sich, dass bei Frauen in der Lutealphase die Patienten länger wärmer waren und weniger schnell hypotherm wurden und weniger Shivering gezeigt haben als entweder in der Follikulärphase oder auch postmenopausal. Da gab es nämlich keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Und letztendlich bestätigt das, was ich schon wusste, und zwar, dass wir in der Lutealphase halt als Frauen etwas wärmer sind. Deswegen gibt es ja auch da eine Methode zur Verhütung, theoretisch. Aber ich fand es spannend, dass es das zumindest im anästhesiologischen Kontext schon mal bestätigt gab. Genau. Das Ganze haben die auch mit 2 verschiedenen Gasflüssen gemessen und natürlich ist ein geringerer Gasfluss besser für den Wärmeerhalt als ein hoher Gasfluss.
Ich glaube, was da auch noch reinspielt, ist, dass ja, da du hast vorhin gesagt, Frauen haben einen höheren Körperfettanteil und dadurch ja aber auch häufig, also so im Schnitt eine geringere Muskelmasse und haben dadurch auch einfach eine andere Thermoregulation. Also ich kenne das nur so aus dem Outdoor-Sport zum Beispiel, dass die Schlafsäcke ja auf 70 Kilo Männer genormt sind und die Schlafsack-Temperaturen, die da angegeben sind, für Frauen halt überhaupt nicht stimmen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das, was halt so Pre-Warming und so betrifft, auch eine Rolle spielt.
Großraumbüros sind auch auf Männertemperaturen sozusagen gewärmt. Deswegen sind es Frauen häufiger in Großraumbüros kalt, weil es nicht deren, sag ich mal, Wohlfühltemperatur entspricht.
Torben sitzt hier im T-Shirt.
Ja, wir sitzen hier im Pulli.
Ja.
Du auch. Genau, dann habe ich euch was zu Sepsis mitgebracht. Also wir springen so ein bisschen in die Intensivmedizin rüber. Und zwar gibt es da eine Gruppe, die sich den Sofascore mal angeguckt haben. Genau, also es gibt eine Gruppe an Autoren, die sich den Sofascore mal angeguckt haben, weil wir wissen, ist der nicht auf das Geschlecht gematcht, sage ich jetzt mal. Und die haben geschaut, ob es da signifikante Unterschiede gibt bei dem Sofascore zwischen Männern und Frauen. Und es stellt sich raus, den gibt es. Und zwar haben Frauen generell eher einen oder tendenziell eher einen niedrigeren Sofascore und signifikant unterscheidet sich das in der Niere oder in den Nierenwerten. Und das ist ja auch das, was du gerade so ein bisschen schon gesagt hast. Frauen haben ein grundsätzlich weniger Muskelmasse auf die Gesamtheit gesehen, nicht auf die spezielle Frau gesehen natürlich. Das bedeutet eventuell auch geringere Kreawerte.
Und das heißt, das akute Nierenversagen wird oder das auch die chronische Niereninsuffizienz wird halt tendenziell wahrscheinlich eher unterschätzt.
Genau, das ist zumindest eine Möglichkeit, wie man das erklären kann. Also
voll spannend.
Total. Nierenwerte sind signifikant niedriger, die Gerinnungsparameter sind signifikant niedriger und Leberwerte sind signifikant niedriger bei dem Sofascore. Und das führt eben dazu, dass Frauen da zum Teil auch unterdiagnostiziert werden. Zudem gibt es leider auch Studien, die zeigen, dass Frauen signifikant seltener innerhalb der vorgesehenen Zeit die Blutkulturen abgenommen bekommen, das One-Hour-Package-Bundle Sepsis bekommen, also die Antibiose danach und auch auf der Intensivstation seltener, ich sag mal, große Therapien wie Dialyse bekommen.
Ja, das hängt ja wahrscheinlich direkt miteinander zusammen, oder? Wenn sie anhand des Sofascores unterschätzt werden, dann wird es halt zu spät oder später erkannt und dann halt auch später eine entsprechende Therapie eingeleitet.
Ja.
Ich finde es ganz spannend, weil mir das nicht bewusst war, ehrlich gesagt. Und ich habe ja letzten Monat den Sofa-2-Score vorgestellt. Und wenn ich mich recht entsinne, ich muss das aber auf jeden Fall noch nachschauen und euch sonst nächsten Monat nachreichen, wenn das anders sein sollte. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist auch da das nicht auf das Geschlecht bezogen.
Ich meine auch. Aber wir gucken gleich nochmal nach. Und wir besprechen es dann nochmal. Genau. Ansonsten gibt es Hinweise darauf, dass Östrogen das Immunsystem beeinflusst. Und zwar liegt es daran, dass das Östrogen es schafft, das zweite X-Chromosom mit anzusteuern zum Teil und sozusagen zu aktivieren und Teile davon abzulesen. Und auf diesem X-Chromosom sind eben einige Dinge für die humorale Immunantwort gespeichert, sodass man tatsächlich sagen kann, dass es eine Männergrippe gibt, beziehungsweise dass
endlich wurde es wissenschaftlich nachgewiesen.
Oder zumindest, dass Männer schlechter auf virale Infektionen reagieren können und sich dadurch kränker fühlen oder kränker sind tatsächlich. Genau. Genau. Die Infos habe ich von Irit Nachtigaller. Die hat auf dem DGAI unfassbar spannende Vorträge gehalten, die ist ihres Zeichens Anästhesistin und hat über Sepsis geforscht und ist jetzt in der Krankenhaushygiene super aktiv und hat das alles erzählt. Das ist ein super spannender Vortrag gewesen. Ich glaube, ihre Vorträge lohnen sich generell als so Empfehlung. Und sie sagt eben auch, dass das so ein bisschen gezeigt oder sich auch gezeigt hat in der Corona-Pandemie, wo zwar Männer und Frauen tendenziell gleich erkrankt waren, aber Männer vor allem am Anfang häufiger auf der Intensivstation gelandet sind.
Kennt ihr die 13,5 Leben des Captain Blaubeer?
Natürlich.
Ja.
Professor Abdul Nachtigall.
Ja.
Entschuldigung, musste ich gerade dran denken.
Ja, ich glaube, ich muss auch.
Ich glaube, die beiden sind nicht verwandt.
Aber es ist ein großartiges Buch.
Sie heißt tatsächlich auch nur Irrete Nachtigall.
Okay.
Genau, aber
für alle, die das Buch nicht kennen, Professor Nachtigall ist ein Eidet und hat 7 Gehirne. Aber die kann er nur mechanisch durchschalten. Nicht gleichzeitig.
Benutzen. Ich hätte auch gerne 7 Gehirne.
Ja, aber die ragen dann aus deinem Kopf raus.
Ist mir egal. Stell dir mal vor, wie viel Herzphysiologie in 7 Gehirne reinpassen würde.
Oh Gott. Ja, genau. Also super, super spannend. Und Irrete Nachtigall meinte eben auch, dass sie sich fragt, ob so ein bisschen, wie, was du auch letzten Monat erzählt hast, Paula, welche Medikamente in der Sepsis, die als nicht effektiv bewertet wurden, vielleicht doch für spezielle PatientInnengruppen oder eventuell auch nur für PatientInnen eventuell doch von Vorteil gewesen wären, mhm. aber man eben früher auch hier sozusagen den Gender Data Gap in den Daten hat, dass eben nicht explizit zwischen Männern und Frauen in der Auswertung unterschieden hat.
Ich habe mich das tatsächlich auch schon gefragt, vor allem in Bezug auf Steroide, weil ja schon einfach halt eben Autoimmunerkrankungen und so bei Frauen so viel häufiger sind und ich mich schon auch gefragt habe, ob dann halt diese überschießende Immunantwort in der Sepsis so in Richtung Hyperinflammation vielleicht auch bei Frauen häufiger ist. Aber das Spannend. Ist jetzt reine Spekulation und das braucht auf jeden Fall halt einfach noch mehr Forschung. Aber deswegen ist es so ein wichtiges Thema, genau. dass wir darüber reden.
Genau, dann habe ich mir noch was zur Traumatic Brain Injury rausgesucht, weil das auch PatientInnen sind, die bei uns auf der anästhesiologischen Intensivstation, also neurochirurgisch PatientInnen, liegen. Und da gibt es viel Forschung in den USA, da gibt es auch eine eigene Arbeitsgruppe für Traumatic Brain Injuries bei Frauen. Und da zeigt sich, dass in der Partnerschaftsgewalt wieder, ist ein großes Thema für Traumatic Brain Injuries bei Frauen, die nach dem Trauma Symptome wie Depression, Angst und posttraumatische Belastungsstörung nicht zwingend mit der Schwere der Partnerschaftsgewalt einhergehen, sondern eher mit der Verletzungsschwere des Gehirns. Und das fand ich auch super spannend, weil man, also aus meinem Gefühl heraus hätte ich gedacht, na klar, wenn das eine sehr starke Partnerschaftsgewalt war, also sehr lange, sehr viel, dass das dann der Trigger ist für die posttraumatische Belastungsstörung. Und das haben die in der einen Studie auf jeden Fall nicht so zeigen können. Oder genau.
Spannend.
Genau. Und dann der zweite große Punkt, wann Frauen Traumatic Brain Injuries haben, ist Sport. Und in den USA ist es Fußball tatsächlich. Und da zeigen sich längere Erholungsphasen nach dem Schädelhirntrauma, häufiger Migräne und Kopfschmerzen. Also wenn man vorher schon Migräne hatte, dann sind die Migräne-Symptome häufiger. Und wenn man vorher noch keine Migräne hatte, kommt es trotzdem zu häufigeren Kopfschmerzen nach der Traumatic Brain Injury. Und es gibt länger vestibuläre Dysfunktion und Fatigue, als es eben bei den männlichen Sportlern der Fall ist.
War das Fußball oder Football?
Nee, Fußball, tatsächlich.
Krass, okay. Weil von den Footballspielern kennt man das ja, dass das also auch, dass halt Schädelhirntraumata ein Problem sind. Mhm. Aber bei den Fußballern hätte ich das jetzt nicht so gedacht. Das ist spannend.
Also es geht ja um Frauen. Ich glaube einfach, dass mehr Frauen in den USA Fußball spielen, also Soccer, als Football. Aber
ja, sicher,
genau.
Oder?
Und daher sind sozusagen die Zahlen auf hauptsächlich Fußball gemünzt, weil es ja hauptsächlich in dieser Arbeitsgruppe um Frauen mit Traumatic Brain Injury geht. Aber sicherlich
spannend.
Bei Männern würde ich so aus dem Gefühl heraus sagen, dass Football der größere Faktor ist.
Wobei, ich glaube, jetzt so im Rahmen von Fußball wird so Thema Mikrotraumata im Sinne von Kopfball, Kopfstoß.
Ah, das stimmt.
Auch immer relevanter und gerade auch im Kinderfußballbereich,
ja,
dass
das
man
stimmt.
da so ein bisschen ja inzwischen anfängt aufzupassen, dass die nicht zu aktiv und zu wild da rangehen. Aber klar,
doch, das stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Genau, dann habe ich noch was zur Notfallmedizin mitgebracht. Und genau, Ich hoffe, also natürlich etwas zum OMI oder okklusiven Myokardinfarkt. Und da ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie als auch der ERC schon 2023 beziehungsweise 2024 einen neuen Begriff eingeführt haben, und zwar den des kardialen Thoraxschmerzes. Und das heißt, wir sollen jetzt nicht mehr atypischer Thoraxschmerz sagen für 50% der Bevölkerung, die eben eventuell einen Herzinfarkt haben, nur weil sie nicht klassisch retrosternale Schmerzen haben, sondern eben den klassischen Oberbauchschmerz, wo wir ja auch bei, also an kardiale Symptome denken, an den Kieferschmerz, an den Schulterschmerz, an das Ausstrahlen in den Arm. All diese Symptome, wo wir ja hoffentlich als NotfallmedizinerInnen an ein kardiales Geschehen denken, sollen wir jetzt als kardialen Thoraxschmerz beschreiben und eben nicht mehr dieses Atypische sagen. Und wenn wir eben nicht davon ausgehen, dass es kardial ist, dann ist es ein nicht kardialer Thoraxschmerz. So steht es bei denen in der Leitlinie, in der europäischen wie in der deutschen. Und ich denke, es ist Zeit, als NotfallmedizinerInnen von dem Atypischen wegzukommen.
Das ist ein sehr schönes Wording.
Ja.
Ja, und es macht ja auch Sinn, weil letztendlich jeder, der zu einer Frau fährt, die irgendwie Oberbauchschmerzen hat oder Kieferschmerzen, hoffe ich, denken wir daran, 12-Kanal-EKG zu schreiben und zumindest daran zu denken.
Ja, also ehrlicherweise, ich meine, in der Notaufnahme hoffentlich sowieso, aber auch im Rettungsdienst, ich frage mich sowieso, warum man auf ein 12-Kanal-EKG verzichten sollte. Bei
Thoraxschmerzen.
Ja, ja, Thorax, Bauch.
Alles, was da so oben ist.
Alles, was da ja in dem Bereich ist. Also ja. Ja. Einmal den Ausschluss zu machen, oder was Ausschluss, aber zumindest das EKG, dass es jetzt ein STEMI ist, beziehungsweise STEMI, sag ich mal, also ein OMI ist, mit EKG-Veränderung, das sollte man ja einmal vom Tisch haben.
Genau. Dann haben Frauen außerdem noch viel häufiger mikrovaskuläre Okklusionen als große Hauptstamm-Stenosen oder so. Und leider sieht man die in so einem Herzkatheter nicht so gut. Das bedeutet, Frauen profitieren viel, viel mehr von Cardio-MRTs, Cardio-CTs oder einer ähnlichen Bildgebung, weil da diese mikrovaskulären Okklusionen viel besser sichtbar sind als beim klassischen Herzkatheter. Genau, dann mein zweites Lieblingsthema, die Reanimation. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Auch da gibt es ein Systematic Review, der zeigt, dass Frauen seltener AED-Pads in der Öffentlichkeit geklebt bekommen, als auch in der Öffentlichkeit seltener Laienreanimation bekommen als zu Hause. Die Datenlage war leider zu heterogen für eine Meta-Analyse, deswegen ist es nur ein Systematic Review geworden. Aber letztendlich sind es, glaube ich, alles eigentlich keine neuen Informationen. Mhm. Wir wissen, dass Frauen ein schlechteres Outcome nach der Reanimation haben, häufiger initial eine Asystolie haben, auch häufiger, wenn sie beobachtet kollabiert sind, aber eben im Durchschnitt auch älter sind, wenn sie reanimationspflichtig werden. Genau.
Bedürftig, nicht pflichtig.
Hm?
Es gibt
bedürftig.
Es gibt keine Reanimationspflicht.
Ja, okay.
Es gibt höchstens
die fair.
Bedürftigkeit.
Genau. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal über die Nippelstudie gesprochen? Ich glaube, du hast sie schon vorgestellt.
Wir haben schon mal über die Nippelstudie
gesprochen.
Paula Beck
war selbst bei uns, die Macherin der Studie.
Genau, super. Die habe ich auch noch mal vorgestellt bei uns in der
kurz zusammengefasst, es geht um Thoraxdrainagen und dass ja so im Volksmund gesagt wird, dass man bei Frauen die Brustwarzen nicht als Marker nehmen könnte, weil man dann gegebenenfalls zu tief die Thoraxdrainage anlegen würde. Und in der Nippelstudie haben sie einfach Chirurginnen angeschrieben und die sollten quasi den Interkostalraum auswerten auf Höhe ihrer Brustwarzen. Und dabei ist rausgekommen, dass man auch den vierten und fünften Interkostalraum trifft, dass man die Brustwarzen gut als Marker nehmen könnte.
Bei Frauen, die auf dem Rücken liegen.
Genau. Bei Frauen, also ja, genau, auf dem Rücken liegend. Wichtige.
Und unabhängig davon, ob die Frauen gestillt haben, wie alt sie waren. Genau.
Ja.
Ja, sehr schön, genau. Aber ich finde es wichtig, die Studie einmal reinzunehmen. Die ist einfach zu gut, als sie wegzulassen.
Und eine Deutsche. Also,
genau.
Paula Beck aus dem Schwarzwald.
Genau. Und dann habe ich noch ein bisschen was zur Schmerzmedizin mitgebracht. Und zwar ist es da so, dass Frauen häufiger ein chronisches postoperatives Schmerzsyndrom entwickeln, wobei man dazu sagen muss, dass Frauen auch häufiger mit einem höheren mit einer höheren Schmerzintensität schon in die Operation starten, als Männer das tun. Es gibt gute Hinweise darauf, dass Schmerzzyklusabhängig ist. Mhm. Und zwar zumindest bei chronischen Schmerzpatienten, die ein Schmerztagebuch führen mussten und das eben mit ihrem Zyklus kombiniert wurde, hat sich gezeigt, dass in der Follikulärphase, also der zweiten Phase, wo im Zweifel auch PMS kickt und so, Schmerz stärker wahrgenommen wird. Und da kann man natürlich überlegen, ob man eventuell eine OP-Planung zyklusabhängig macht, zumindest für geplante OPs, ob das möglich wäre. Ich meine, es gibt mittlerweile Trainingspläne im Sport, die zyklusabhängig sind, ob das nicht etwas ist, wo wir hingehen könnten oder sogar sollten.
Oder dass man die Frauen, wenn sie mehr Schmerzen haben, zumindest halt ernst nimmt und diese Schmerzen behandelt.
Was? Wildes Konzept.
Just saying.
Genau. Ich habe noch was zu Cannabinoiden mitgebracht. Die wirken bei Frauen genauso gut wie bei Männern. Aber Frauen zeigen häufiger psychoaktivierende Nebenwirkungen davon. Also muss man das eventuell bedenken, wenn man die verschreibt. Genau. Grundsätzlich habe ich Hinweise dazu gefunden, dass PONV in der ersten Zyklushälfte, also in der Follikulärphase, häufiger ist. Das bedeutet, Paula, wir müssen uns so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und uns vielleicht für eins von beidem entscheiden.
Entweder PONV Schmerz gegen oder Schmerzen. PONV. Sehr schön. Frau sein ist super.
Ja. Genau. Und auch der, also die Awareness oder der Narkosebedarf kann sein, dass der in der ersten Zyklushälfte, also in der follikulären Phase, eben höher ist, sozusagen. Ja, das ist das, was ich bisher gefunden habe. Ich bin noch nicht am Ende meiner Recherche. Ich,
super spannend.
Mega also, spannend.
Ja. Und besonders unterstreicht es einfach nochmal, dass wir gendersensible Medizin haben, dass es einen Gender Bias gibt.
Auf jeden Fall. Und dass wir jetzt anfangen müssen, Daten zu sammeln zu Zyklus, zu Perimeno, Postmenopausal, zu wird der Zyklus unterdrückt mit der Pille oder ähnlichem, sodass wir in ein paar Jahren zumindest retrospektiv Daten analysieren können und schauen können, wie es, also ob es Hinweise gibt.
Ja, total. Ich möchte, bis wir diese Studiendaten haben, in ein paar Jahren nochmal eine Lanze dafür brechen, alle Menschen irgendwie mit ihren Beschwerden wirklich ernst zu nehmen. Und das gilt halt eben auch für irgendwie Transpersonen und Personen, die jetzt in diesen, wie soll ich sagen, binären Geschlechtssystem gar nicht erfasst werden, weil ich auch mir vorstellen kann, dass halt eben Dinge wie zum Beispiel Hormonsubstitutionen oder so da sicherlich auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, da sensibel zu sein und eben Menschen mit ihren Beschwerden ernst zu nehmen, ist, glaube ich, das Mindeste, was wir im Moment tun können, bis wir halt bessere Daten haben und das auch fundiert dann mit Daten belegen und die Menschen hoffentlich besser behandeln können.
Ja, ja, auf jeden Fall ernst nehmen. Und da muss man auch sagen, bitte auch psychisch kranke Patientinnen und Patienten. Es gibt leider Untersuchungen, die zeigen, dass Borderline-Patientinnen und Patienten seltener ohne Lokalanästhesie genäht werden.
Häufiger.
Häufiger ohne Lokalanästhesie, weil ich sag jetzt mal, dass der Glauben, naja, wenn sie sich die Schmerzen zufügen, dann kann man auch ohne Schmerzmittel nähen. Das hat halt, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
Nein.
Also.
Da können wir nochmal auf den schönen Borderline-Beitrag mit Ines und Eva verweisen.
Der war richtig gut.
Da ging es nämlich auch darum.
Ja. Ich habe für alle, die da noch weiter Interesse haben, tiefer ins Thema einzusteigen, zum einen eine Podcast-Empfehlung, nämlich vom ESAEC. Da ging es auch um Exploring Gender-Specific Outcomes in Anästhesia. Sehr kurzweilig. Es gibt ein Buch, jetzt neu rausgekommen, zu Diversity, Gender, Equity and Inclusion in Critical Care and Perioperative Medicine. Und für alle, die sich außerhalb der Medizin für dieses Thema begeistern. Unsichtbare Frauen, ich habe es Torben, glaube ich, schon ein oder zweimal empfohlen. Mich hat es unfassbar sauer gemacht, während ich dieses Buch gelesen habe. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja. Okay. Vielen Dank. Und wollen wir eine Lieblingsfehler?
Wir brauchen noch ein Codewort. Ja.
Genau, wir brauchen noch ein Codewort. Und ich habe mich für Östrogen entschieden.
Sehr schön.